Der Marlboro-Mann ist bei uns schon lange abgehakt. Wir wollen Transformation hin zu neuen Produkten. Deswegen machen wir seit vielen, vielen Jahren keine Werbung mehr für Marlboro und Co. Die gibt es natürlich noch. Das ist auch wichtig. Wir wollen den Markt bedienen. Wir wollen aber das vor allem deswegen, weil wir die Konsumenten und Konsumenten transferieren wollen. Und im Wesentlichen, dass die Leute in den nächsten 10, 15 Jahren mit Zigaretten wirklich Schluss machen.
Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Ich freue mich ganz besonders, heute Claudia Oeking zu Gast zu haben. Wir haben uns vor einigen Jahren auf einem Marketing-Event kennengelernt und seither verfolge ich ihren Weg aufmerksam. Claudia ist heute Geschäftsführerin External Affairs bei Philip Morris und bereits seit 2013 im Unternehmen und damit Teil einer ganz besonderen Transformationsgeschichte. Seit der weltweit größte privatwirtschaftliche Hersteller von Tabakprodukten im Januar 2018 angekündigt hat, künftig keine Zigaretten mehr verkaufen zu wollen, musste das ganze Unternehmen neu gedacht werden. Claudia vermittelt in ihrer Rolle an der Schnittstelle zu Politik und Behörden, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft. Sie verantwortet den Dialog mit der Öffentlichkeit und die Außendarstellung des Unternehmens in Deutschland. Ich freue mich wahnsinnig darauf, heute mit Claudia darüber zu sprechen, wie für sie eine optimale Kommunikationsstrategie für einen Konzern in einem so umstrittenen, regulierten Umfeld wie der Tabakbranche aussieht, welche Kommunikationstipps sie für Unternehmen hat, die sich ebenfalls stark transformieren und worauf es bei der Lobbyarbeit genau ankommt und auf welche Hürden sie tagtäglich stößt. Claudia wird mir heute außerdem erzählen, warum sie glaubt, dass auch Unternehmen für den Erhalt unserer Demokratie Verantwortung tragen und warum sie den Ansatz Corporate Democratic Responsibility mit Herzblut vorantreibt. Ein Thema, das in der aktuellen Zeit und im Superwahljahr 2021 aktueller nicht sein könnte. Wer Claudia kennt, der weiß auch, dass sie sich seit Jahren aktiv für die Themen Diversity, Equality und Inclusion einsetzt. Sie ist unter anderem Beiratsmitglied der Beyond Gender Agenda. Da mir auch persönlich dieses Thema sehr am Herzen liegt, freue ich mich ganz besonders darauf, darüber mit dir zu sprechen. Ich hoffe, euch gemeinsam mit Claudia viel Inspiration für euer Business liefern zu können und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Facebook Marketing Talk Nummer 38. Claudia, wie schön, dass du hier bist und ja, schön, dich wiederzusehen. Mein Gott, das ist ja schon fast anderthalb Jahre her. Hallo, wie geht's dir? Willkommen!
Hallo, ich freue mich sehr. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich dein Gast sein darf. Ja, wir haben uns beim Markenverband kennengelernt und wir hatten einen ganz spannenden Abend, haben total diskutiert. Ich glaube, der Rolf Schröter zum Beispiel von der W&V war dabei. Über ganz verschiedene Sachen von Marketing, über Politik, Regulierungsfragen. Und ich freue mich total, dass wir das jetzt hier fortsetzen können.
Ich habe ja in der Intro zu dem Facebook-Marketing-Talk heute schon beschrieben, was so die Themen sind, mit denen du dich befasst. Ich glaube, den meisten Leuten ist klar, was Philip Morris tut, beziehungsweise seit der Transformationsgeschichte sind natürlich viele Fragezeichen aufgetaucht. Und es ist vielleicht klasse, dass wir damit erstmal anfangen, über die Themen zu sprechen, Vision und Transformation und Kommunikation bei Philip Morris. Und ich fange jetzt mal einfach mal mit dem Bild an, mit dem ich Philip Morris, ja, aufgrund meines hohen Alters vermutlich, ja,
und Fishing for Compliments hier.
Meiner Marketing- und Markensozialisierung ja, assoziiere. Und das ist natürlich der klassische Marlboro-Mann. Und für den wollt ihr ja überhaupt nicht stehen.
Nee, tatsächlich, der Marlboro-Mann ist bei uns schon lange abgehakt. Wir wollen Transformation hin zu neuen Produkten. Deswegen machen wir seit vielen, vielen Jahren keine Werbung mehr für Marlboro und Co. Die gibt es natürlich noch, das ist auch wichtig. Wir wollen den Markt bedienen. Wir wollen aber das vor allem deswegen, weil wir die Konsumenten und Konsumenten transferieren wollen. Wir sagen, wer nicht aufhört, aus welchen Gründen auch immer, der sollte zumindest wissen, dass es Alternativen gibt, dass diese Alternativen da sind, dass es eine gute Geschichte ist, darauf zu wechseln. Dass es auf jeden Fall eine bessere Option ist. Das sind konkret Tabakerhitzer, aber Wettbewerber haben auch E-Zigaretten und wir wollen im Wesentlichen, dass die Leute in den nächsten 10, 15 Jahren mit Zigaretten wirklich Schluss machen.
Ja, ja. Philip Morris glaubt an eine rauchfreie Zukunft. Das klingt ja zuerst mal einem totalen Paradoxum, aber durch den Erhitzer hast du es ja im Prinzip beschrieben. Wann habt ihr mit dieser Innovationsarbeit begonnen? Wie viel investiert ihr in Innovation? Und wann kam auch für euch diese Besinnung, der alte Weg führt wahrscheinlich in eine Sackgasse. Wir müssen hier an eine rauchfreie Zukunft denken.
Die Schritte gehen tatsächlich 15 Jahre zurück in der Zeit, in der wir irgendwann auch aufgrund von großen Gerichtsprozessen uns auseinandersetzen müssten, wie geht's eigentlich bei uns weiter? Und dieser Frage macht man in so einer Situation, in der man als Unternehmen stark in Kritik ist, so ein bisschen Window-Dressing und erzählt was von Regulierung und von Selbstverpflichtung und so weiter. Oder geht man wirklich mal gedanklich an des Pudels Kern? Und genau das haben wir gemacht und haben gesagt, wir müssen eigentlich wirklich nachdenken, wie können wir unser Geschäft weiter betreiben, aber wie schaffen es wir, wegzukommen von der großen Schädlichkeit, weil tatsächlich Tabakprodukte, Zigaretten ja so wahnsinnig schädlich sind. Die Verbrennung an sich, und genau die wollten wir überwinden. Und dann hat damals zum Glück unser CEO gesagt, jetzt forscht doch bitte mal, es muss doch möglich sein, dass die Konsumenten das, was sie schätzen, bekommen, aber ohne die schädliche Komponente. Und das war dann der Anfang. Und dann hatten wir 10 Jahre später die ersten Produkte, sind damit in den Markt gegangen, haben gedacht, wunderbar, jetzt geht's sofort durch. Und dann kam eigentlich die große Herausforderung. Das heißt, wir wissen, wir haben jetzt Alternativen, die sind besser. Aber wie erklärt man auf einmal ein Produkt? Zigaretten ist was, was jeder versteht. Wir hatten die Marken, die toll waren. Wir wollten aber explizit ganz neue aufbauen. Jetzt haben unsere Marketeers ja immer mit Marken gearbeitet, die man gar nicht mehr zeigen musste auf dem Plakat, weil die Bildsprache so klar erkennbar war. Und dann vorher das Einwegprodukt, jetzt auf einmal Elektronikgeräte. Das hat uns sowohl im Marketing als auch im Vertrieb und an vielen anderen Fronten wirklich vor große Herausforderungen gestellt. Und in der Transformation sind wir immer noch.
Ich glaube, das ist auch erstmal ein kompletter Shift für den Consumer. Ich erinnere mich noch an die Einführung von IQOS. Sag mal, welches Jahr war das? Ich habe es jetzt nicht top of mind.
In Deutschland sind wir 2016 erstmals testweise in einzelnen Städten auf den Markt gegangen. Genau. Und insgesamt weltweit 2015 testweise in Mailand und in Nagoya in Japan. Das war wirklich die allererste Stadt.
Und das war ja ein komplett neuartiges Produkt, zumindest so in der Art und Weise, wie es in einem breiten Markt platziert werden sollte. Und ich erinnere mich, dass die Einführungskampagne natürlich auch viel mit Out of Home gelaufen ist. Und Sag mal, erinnere ich mich auch korrekt, dass es seinerzeit auch eher mit Fragezeichen versehen war, was die Klarheit der Kommunikation betrifft. Ich erinnere mich, dass da irgendwie Stimmen laut waren. Sag mal, was ist denn das exakt? Ist das ein Schwangerschaftstest oder was ein Produkt ist es? Erinnere ich mich richtig, Claudia?
Ja, genau. Also die Schwangerschaftsanalogie, die haben wir tatsächlich öfter gehört. Was ich sagen kann aus dem Entstehungsprozess daraus, und die Kollegen im Marketing könnten es noch viel besser erklären.
Mir geht es um den Fail, Claudia. Was habt ihr daraus gelernt? Und was habt ihr euch gedacht?
Was haben wir daraus gelernt? Also tatsächlich, wir haben das Produkt gezeigt. Und natürlich ist es so, jemand, der eine Zigarette kennt und eine Zigarette abbildet, da weiß jeder, was klar ist. In dem Fall war es eben dieser Tabakstick, der Tabakstick an sich und der Halter. Das zusammen hatten Menschen noch nicht gesehen und wir haben das großflächig auf Plakate gemacht und gesagt, jetzt ändert sich alles. Ich habe damals das als wahnsinnig richtig empfunden und ich bin froh, du sprichst es jetzt gerade an, dass wir aber zwischenzeitlich gesagt haben, nee, erstens, der Raucher möchte gar nicht, dass sich alles ändert, weil der hat ja ein Produkt, an dem er eigentlich sehr hängt. Also das war schon mal die falsche Botschaft. Und zweitens, so ein Produkt muss man erst erklären, bevor man es einfach ohne weiteres auf so ein Plakat macht. Insofern haben die Kollegen mittlerweile umgeschwenkt und im Wesentlichen in zwei Richtungen. Zum einen geht es natürlich darum, die Marke tatsächlich aufzuladen und zum anderen geht es darum, ganz viel zu erklären. Also zum Beispiel zu sagen, dass solche Produkte 95% weniger schädlich sind als Verbrennungszigaretten.
Da dürfte aber generell der ganze Conscious-Trend, der die letzten Jahre stark angewachsen ist, euch in die Arme gespielt haben. Die bewusste Auseinandersetzung mit Konsum. Ja, also auch gesundheitliche Aspekte.
Absolut richtig. Also im Endeffekt war er ganz bestimmt Treiber. Wir haben dann eben letztendlich 10, 15 Jahre früher als die Wettbewerber gesagt, wir müssen noch da was machen mit unserem Produkt. Deswegen sind wir in der Entwicklung so weit voran. Und jetzt spielt es genau da rein. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch aufpassen, dass nicht in irgendeiner Form die Produkte irreführend dargestellt werden. Wir wollen nicht den Eindruck hinterlassen, dass die am Ende jetzt harmlos sind. Die machen immer noch süchtig. Und insofern gilt es weiterhin auch aufzupassen, dass beispielsweise Kinder und Jugendliche die Finger davon lassen.
Also ich bin ja ein Umsteiger, muss ich gestehen. Und fand es auch gewöhnungsbedürftig, weiß aber inzwischen durchaus zu schätzen. Einfach viele pragmatische Vorteile wie ein anderer Geruch, der mir persönlich subjektiv besser gefällt, Transportabilität und inzwischen halt auch Verfügbarkeit und Abdeckung, das ist alles in der Summe schon meines Erachtens eine Consumer Experience, die sich verbessert hat, plus dieses Gadget-Feeling. Ich finde ja so Gadgets auch super. Mhm. Ja, und die Hülle ist ja auch so schick. Ja, aber jetzt mal zurück auf das, was eure Unternehmenswerte früher waren. Kommt von dieser Tabakindustrie und dieser Herkunft, dieser tradierten Industrie. Wie hat sich auch einhergehend mit dieser Produktinnovation, wie haben sich eure Unternehmenswerte verändert? Wofür steht ihr heute?
Also was ganz sicher geblieben ist, dass wir nach wie vor, das kann ich ja über die Kollegen gewissens sagen, die besten Marketeers der Welt haben und dass die ganz toll eben auch in diesem Regulierungsrahmen, in dem wir auch stecken, wirklich ganz toll agieren können. Was ist neu? Also erstmal sind wir mittlerweile ein wissenschaftsbasiertes Hightech-Unternehmen geworden. Das waren wir natürlich früher nicht. Wir müssen sehr viel mehr mit Wissenschaft umgehen. Das heißt auch sehr viel mehr in den Diskurs gehen. Und was sich auch geändert hat, ganz klar, wir müssen agiler sein. Unser Geschäft hat sich über 170 Jahre nicht verändert. Da war es vielleicht mal ein neues Produkt. Da war es eine Erweiterung der Kampagnenwelt. Jetzt gibt es so kurzfristige Änderungen, Erwartungen von den Konsumenten, auf die wir kurzfristig eingehen müssen. Und deswegen gilt es vor allem, kulturell zu sagen, wo können wir die Organisation, sorry Buzzword, agiler machen. Und da machen wir verschiedene Programme, versuchen Strukturen umzusetzen, umzubauen, Hierarchien abzubauen, um wirklich sicherzustellen, dass wir gut verstehen, was ist die Customer Journey und wie können wir auf die Kollegen eingehen. Und deswegen sind wir, glaube ich, insgesamt, sorry, du hattest nach den Werten eigentlich gefragt, auch ganz sicherlich offener, transparenter geworden und können hoffentlich, und daran arbeite ich natürlich auch immer, immer besser zuhören auch.
Ich glaube auch, dass die Aufgeklärtheit und die Kompetenz auf der Seite der Verbraucher sich deutlich verändert hat. Und ich glaube, dass heutzutage nicht nur eine Marke wie Philip Morris oder auch durchaus Facebook eine Transparenz, diesem Wunsch und dem Bedarf und der Relevanz einfach nachkommen müssen. Ja? Ich glaube, dass das heute für alle Marken gilt. Aber sag mal, die Markenkommunikation und an und für sich mit dieser Transformation und auch mit dieser gewissen Sensibilität, die mit einer reichweitenstarken Kommunikation zu Tabakprodukten, rauchfrei oder nicht, insgesamt zu tun haben, da ist eine erhöhte Sensibilität und auch regulatorische Anforderungen haben sich ja verändert über die Jahre hinweg. Und eine Zeit lang habt ihr für die klassischen Tabakprodukte gar nicht geworben. Und ich bin ja noch als alter Werber dann mit dem Spruch groß geworden, wer nicht wirbt, stirbt. Ja, welche Erfahrungswerte habt ihr da gesammelt? Wie habt ihr die Marken am Leben gehalten?
Ja, tatsächlich. Also wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit, auch weiterhin Außenwerbung zu machen. Da gibt es jetzt neue Regelungen. Das heißt, es wird jetzt nach und nach für verschiedene Produktstufen, je nachdem wie ihr Risiko ist, auch verboten. Aber auch in den letzten Jahren, in denen wir für Zigaretten beispielsweise, für die klassischen noch hätten Außenwerbung nutzen können, haben wir das nicht mehr gemacht. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen mehr oder weniger unser gesamtes Werbebudget tatsächlich in die neuen Produkte stecken, dass wir zum einen die Nutzer unserer Zigaretten, unserer Verbrennungsprodukte bewegen, sich IQOS anzuschauen, aber natürlich auch die von Wettbewerbsprodukten. Also es geht immer um die Zielgruppe der erwachsenen Raucher. Und jetzt ist natürlich, aber das weißt du viel besser, natürlich auch die Anforderung, in irgendeiner Form auf digitalen Kommunikationswegen zu werben, groß geworden. Und auch da bewegen wir uns wieder in einem sehr stark regulierten Bereich. Und dann ist es so, dass die Kollegen aus dem Marketing, aus dem Vertrieb an uns herantreten. Wir diskutieren, was sind die Regulierungsrahmen, was muss man beachten und wie kann man in diesem Rahmen bestmöglich tatsächlich agieren. Und gleichzeitig auch Verantwortungsbewusstsein eben zeigen, indem man eben letztendlich mit den Möglichkeiten verantwortungsvoll umgeht.
Habt ihr den direkten Dialog, also auch Customer Relationship Management und Kundenverbraucherinformation, habt ihr das verändert?
Auf jeden Fall. Also was vielleicht das Gravierendste ist, wir hatten ja nie eigene Läden. Jetzt haben wir tatsächlich ein ganzes Netz von Läden. Das ist natürlich vor allem auch imagebildend. Aber daneben haben wir in unseren Stores auch die Möglichkeit, Konsumenten, sofern jetzt nicht gerade eine Pandemie herrscht, Konsumenten tatsächlich auch wirklich einzubringen, ihnen vorzustellen, wie ist die Markenwelt, vor allem aber erklären, wie die Produkte funktionieren. Mhm. So Sachen wie, wie reinigt man das Gerät und Ähnliches. Daneben, wir hatten nie großartig eine Hotline. Also klar stand auf der Verpackung, wie man uns erreicht, aber das waren wirklich nur wenige Anfragen. Jetzt gibt es viele Sachen zu diskutieren mit den Konsumenten und dafür bieten wir beispielsweise Hotlines an und sind natürlich auch über die sozialen Medien zu erreichen, sodass auch man dort Fragen stellen kann zum Produkt, zu Sachen, die eben serviceorientiert für die Konsumenten von Bedeutung sind.
Mit der Markteinführung 2016, das sind ja jetzt 5 Jahre, kannst du ungefähr ein Verhältnis nennen aus klassischen Zigarettenverkauf zu Markt, also zu den IQOS-Produkten?
Wir sind jetzt tatsächlich in einzelnen Städten in Deutschland bei über 5%. Das ist natürlich ein großer Erfolg, in ganz Deutschland jetzt bei über 2%. Das ist eine wahnsinnige Disruption. Also solche Erfolge, wenn man überlegt, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was wurden für Zigarettenmarken eingeführt, ist es wirklich im Vergleich ganz toll. Und gleichzeitig sehen wir, dass der deutsche Konsument gerade mit den technischen Gadgets so ein bisschen weniger affin ist. In anderen Ländern sieht man steilere Kurven. Wir haben in manchen Ländern jetzt deutlich über 20-25% Marktanteil am gesamten Markt. Insofern ist da auch nochmal Raum nach oben und daran arbeiten die Kollegen tagtäglich auch mit Hochdruck.
Wenn ihr sagt, ihr glaubt an eine rauchfreie Zukunft, wird die klassische Zigarette eures Erachtens überhaupt gänzlich verschwinden? Ist es eine Vision oder was muss da passieren? Was ist euer Insight auch? Was fasziniert die IQOS-Nutzer?
Also wir machen alles dafür, dass die klassische Zigarette tatsächlich verschwindet. Es braucht natürlich noch ein bisschen mehr. Es braucht auch eine Gesellschaft, die versteht, dass es unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichem Risikoprofil gibt. Dass es im Zweifel die Möglichkeit gibt, Gesetze entsprechend anzupassen, dass die Leute, wenn sie nicht ganz aufhören, dann zumindest zu den besseren Alternativen wechseln. Insofern, wir machen alles dafür und wir versuchen auch andere zu motivieren, da sozusagen ihren Beitrag zuzuleisten. Und tatsächlich ist es so, dass die Nutzer, aber nicht nur von unseren Produkten, sondern auch beispielsweise auch in der E-Zigarettenwelt, das haben jetzt momentan nur Wettbewerber im Markt, dass die tatsächlich auch sagen, für sie gibt es eigentlich gar keinen Weg zurück mehr. Wir sehen das bei uns an den Zahlen ganz klar. Das ist natürlich auch regulativ von Bedeutung. Wer einmal IQOS genutzt hat, der geht nicht mehr zurück zur klassischen Zigarette. Und insofern sind wir auf einem guten Weg und werden das weiter vorantreiben. Die Wettbewerber ziehen nach und nach auch immer mehr mit, weil die sehen tatsächlich, am Anfang haben sie ja versucht zu erzählen, das sei jetzt irgendwie nur ein PR-Gag, aber sie sehen, nee, da ist ein Markt und da ist ein komplettes Commitment und wir arbeiten wirklich im Ganzen als Konzern daran, tatsächlich mit Zigaretten Schluss zu machen. Insofern ziehen sie nach und nach auch mit.
Das sind sehr spannende Themen und wirklich eine großartige, also eine große Transformation, komplett neue Vertriebswege, eigene Handelsoutlets, ja, also Geschäfte, andere Produktpaletten, Hardwareproduktion und somit auch wirklich andere Produktionsketten. Was waren die größten Learnings in dieser Transformation, die ja dann halt ja zu einer Produktrealität und Präsenz am Markt in den letzten 5 Jahren geführt hat?
Ich würde wahrscheinlich sagen, dass man alles, was man vorher wusste, wirklich über Bord werfen muss. Das ist ja die Schwierigkeit, die hast du ja wahrscheinlich auch genauso, dass man einerseits auch im Zweifel im Management dann eine Erfahrung mitbringt und sagt, ich habe das Wissen und darauf natürlich auch jeden Tag Entscheidungen fußt. Bei uns war es wirklich wichtig, aber zu öffnen und zu sagen, nee, der Markt verändert sich, die Konsumenten verändern sich, der Regulierungsrahmen verändert sich. Ich muss komplett neu denken. Insofern das größte Learning, alles, was man früher wusste, über Bord werfen und wirklich gedanklich nochmal von vorne anfangen und dabei sich wirklich komplett auf den Konsumenten stürzen. Rausfinden, was möchte er, was braucht er, wann versteht er das Produkt besser, wie sollen wir das Produkt nach seinen Vorstellungen verbessern. Das ist für uns, glaube ich, auch weiterhin das wichtigste Denkmuster.
Customer Centricity ist einfach hier, glaube ich, ein kleines Stichwort. Ne? Ich glaube, das gilt aber auch wirklich für alle Marktteilnehmer. Das ist der aufgeklärte Konsument, ja, der einfach viel ausgecheckter wirklich in Markenrealität versus Markenvermittlung auch anfängt zu vergleichen und ins Verhältnis zu setzen. Ne? Ich hatte zu Eingang dieses Gesprächs in der Intro auch über Corporate Democratic Responsibility gesprochen, ja, und dass dafür dein Herz schlägt. Also nicht Corporate Social Responsibility, was wir CSR, was wir kennen, sondern CDR. Was treibt dich da und was steht da genau dahinter?
Ja, ich glaube, das war auch eines der Themen, über die wir vor anderthalb Jahren gesprochen haben. Deswegen interessiert mich gleich auch total, wie du das siehst. Im Wesentlichen, mein Bereich ist eben vor allem an dieser Schnittstelle zur Öffentlichkeit, zur Politik, zur Gesellschaft aktiv, in die Medien herein, in die Wissenschaft. Und deswegen haben wir gefühlt so ganz nah mitbekommen, wie sich in den letzten Jahren was verändert hat. Jetzt mal ganz konkret in Deutschland, aber wir sehen es ja eigentlich überall auf der Welt. Und gewisse Tendenzen haben uns arg wirklich mitgenommen. Wir stehen für gewisse Werte als internationaler Konzern, als einer, der für Diversität und Ähnliches steht und eine Spaltung in der Gesellschaft wirklich auch, die fasst uns an. Und insofern haben wir in den letzten Jahren versucht, uns auseinanderzusetzen, haben gesagt, können wir vielleicht auch jetzt zu Beginn dieses neuen Jahrzehnts eher Impulse geben und sagen, hier wird ganz viel richtig gemacht. Wir haben hier ganz viele Chancen. Die Politik versucht, wir müssen alle anpacken. Und aus diesen Überlegungen, einer Studie auch, die wir gemacht haben mit dem Rheingold-Institut zur Demokratie, ist irgendwann der Gedanke entstanden, stimmt, da ist eigentlich eine Aufgabe. Es ist nicht mehr so wie früher, als man Unternehmen gegründet hat und gesagt hat, ich schaffe Arbeitsplätze und ich muss Wert schöpfen. Wir haben dann nach und nach immer mehr als Unternehmen ja uns gesellschaftlichen Aufgaben angenommen. Die sind immer weiter gestiegen. Und mein Gefühl ist, in den letzten Jahren ist diese Spaltung als eine der großen neuen Herausforderungen mit dazugekommen. Und wir als Teil der Gesellschaft sollten dann auch überlegen, wie können wir einen Beitrag leisten, um hier stabilisierend einzuwirken. Was meinst du dazu?
Ich glaube, dass diese Priorität, Wohlsein der Menschen auf unseren Plattformen, Wahrung von Community-Standards, die den sozialen Umgang untereinander fördern und die Sicherheitsstandards auf unseren Plattformen zu verbessern, dass es einfach Prioritäten sind, die deutlich stärker prioritär seit einigen Jahren sind und auch eine Mission bleiben. Also es ist ja kein Projekt, was du abschließt. Ne? Mit jeder Produktinnovation, mit der du kommst, gibt es halt auch immer negative Energien, die bestimmte Produktfeatures, bestimmte Funktionalitäten natürlich auch missbrauchen können. Ne? Und das wird immer so ein Stück weit, glaube ich, an Kopf rennen bleiben. Und umso wichtiger ist es halt auch deshalb, diese Herausforderungen mit absolutem Fokus und mit der höchsten Priorität, also über alle anderen Prioritäten hinaus, eigentlich an Stelle 1 zu setzen, wenn du so möchtest. Ne? Und ich glaube, da haben wir einiges gut machen können, haben wir alles perfekt gemacht, auf keinen Fall. Ja? Und auch das ganze Thema Meinungsbildung über soziale Medien. Ich glaube, wir stehen ja erstmal für Free Speech und das ist ja auch keine neue Information. Und Free Speech beinhaltet leider dann halt auch Aussagen und Kommunikationsangebote und Inhalte von Absendern, mit dem man persönlich ja nicht übereinstimmen muss, die aber legitim sind, ja, die vielleicht auch nicht gesetzeswidrig sind. Wären sie gesetzeswidrig, würden sie von unseren Plattformen entfernt werden, aber wo man dann halt emotional einfach auch wirklich ein Störgefühl entwickeln kann. Ja, und das passiert mir persönlich halt auch sehr oft. Ja, aber man muss dann halt wirklich klar trennen zwischen Free Speech und tatsächlich gesetzeswidrigen Aussagen oder Aufruf zu Gewalt.
Also wirklich ganz mega spannend, weil für uns ist es natürlich ein abstraktes Thema. Ich finde es ganz toll, wie du jetzt ganz konkret dazu geworden bist, wie ihr euch Gedanken macht, wie euer Geschäft natürlich auch da relevant ist. Was mich tatsächlich umtreibt, ist jetzt unabhängig davon, ob die Debatte in sozialen Medien oder am Stammtisch passiert, dass wir eine Tendenz haben, die Gesellschaft, unsere Politik, die Institutionen so sehr zu zerreden. Und bei uns ging es tatsächlich darum zu sagen, wo kann man denn so einen positiven Impuls mal setzen? Wir sehen es gerade in der Wirtschaft gerne, da sitzt man dann zusammen und philosophiert über, was gerade alles schiefläuft. Und im Wesentlichen finde ich, dass die Herausforderungen unserer Gesellschaft so groß sind, wir in der Wirtschaft als Teil dieser Gesellschaft, wir können uns da nicht entziehen. Wir haben Mitarbeiter, für die wir Vorbilder sind. Wir haben Kollegen, mit denen wir diskutieren. Und letztendlich, wenn man sich jetzt Themen wie Digitalisierung anschaut, aber eben auch demokratische Bildung oder Ähnliches, dann sind es durchaus Aufgaben, die man sich auch in Unternehmen angehen kann. Und das ist so ein bisschen mein Appell, zu sagen, erstens muss man für sich selbst überlegen, hat mein Geschäftsmodell in irgendeiner Form Einfluss, sei es jetzt eben wie bei Sustainability-Themen auf die Umwelt oder eben auch auf Aspekte der Demokratie. Aber auch darüber hinaus, was kann ich tun, um diese so wichtige Säule unseres Miteinanders und dieses tollen Miteinanders eben tatsächlich auch zu schützen und zu bewahren.
Du, da stimme ich dir voll zu. Also ich glaube, dass die Verantwortung halt neben den Fragestellungen von demokratischen Grundfragen oder gesellschaftlichen Grundfragen auch natürlich in Richtung gehen zu all den Themen, die du eben genannt hast. Nachhaltigkeit, ja, da fördern wir auch den Dialog und unterstützen Programme. Ich finde es auch darüber noch so nämlich wichtig, sich persönliche Ziele zu suchen. Und das ist auch etwas Tolles, was bei uns in der Kultur sogar belohnt wird, ja. Dass wenn du dich für Dinge engagierst, für Social Good und Initiativen, die die Gemeinschaftsbildung fördern, dass das sogar bei uns incentiviert wird. Also das ist ganz irrsinnig. Es gibt kaum Firmen, die das so toll wirklich unterstützen wie Facebook. Und ein persönliches Anliegen, und das war eine Initiative, die ich letztes Jahr sehr stark supportet und werde das auch dieses Jahr weiterhin machen, ist die Krebsinitiative Yes We Cancer. Ja? Und ich glaube, das ist nicht nur auf der, ja, wie soll ich sagen, Corporate-Ebene, sondern auch auf der individuellen Ebene anstreben sein sollte, wenn man diese Möglichkeiten hat, solche Themen zu unterstützen, wirklich mit reinzugehen für eine gemeinsame gestaltende Kraft, die daraus springt. Ja,
ja, wir haben auch, wir geben auch Kollegen, sorry, jetzt bin ich dir gerade, auch tatsächlich, du hast mich da jetzt so inspiriert, bei uns ist tatsächlich auch so, wir geben Mitarbeitern die Möglichkeit, tatsächlich einfach Arbeitszeit aufzuwenden für soziale Projekte, sei es jetzt, wenn sie im Elternbeirat in der Schule sind oder tatsächlich in einer sozialen Einrichtung vor Ort unterstützen, jetzt gerade zusätzlich beispielsweise zu den Hilfen, die wir seitens der Firma für Corona gemacht haben. Dann ist es eben so, wir haben, ich glaube, eine Verantwortung jetzt bei uns ja tatsächlich auch in der Wertschöpfungskette zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Menschenrechte. Die müssen wir angehen. Wir wollen in unseren Communities vor Ort tatsächlich unterstützen und da ein Good Citizen sein. Aber mein Gefühl war eben in den letzten Jahren, wenn wir jetzt sehen, dass wieder was im Argen ist, dass es wieder ein Problem gibt, dass es irgendwo knirscht und das ist eben bei der Demokratie, dann sollten wir tatsächlich auch dahin schauen und gucken, können wir da vielleicht ein, zwei Aufgaben übernehmen.
Über das Thema Corporate Democratic Responsibility hinaus sind weitere für dich bestimmte Themen Diversity, Inclusion und Female Empowerment. Und das sind Themen, die sind für mich auch extrem wichtig. Und jemand, der sich ein bisschen mit Facebook befasst, weiß auch, dass das kulturelle Dimensionen und Säulen sind, ja, die eine ganz zentrale Bedeutung haben. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen ausholen. Ich hatte im Intro auch gesagt, dass du im Mitglied der Beyond Gender Agenda bist. Was für Initiativen unternimmst du und wofür steht Beyond Gender Agenda?
Ja, das sind so meine Herzensprojekte tatsächlich. Wir haben in der Unternehmenskultur jetzt bei uns erstmal bei Philip Morris Diversität vor allem im Sinne von Ethnizität verankert. Wir sind überall auf der Welt, wir sprechen so viele Sprachen und vor allem, ich glaube, 60, 70 verschiedene Englische, wenn weltweit kommunizieren und miteinander sprechen. Wir sind da also schon immer sehr divers gewesen. Worauf wir in den letzten Jahren aber tatsächlich gesagt haben, da müssen wir hinschauen, ist die Frage Female Empowerment. Und wir wollen natürlich auch immer besser werden zu sagen, wo wollen wir gewissen Communities, den Begriff Employer Resource Gruppen finde ich immer schwierig, aber wo wollen wir gewissen Communities tatsächlich Raum geben? Sind wir ganz sicher, dass wir Diskriminierung beispielsweise in der LGBTQ-Community verhindern? Sind wir ganz sicher, dass wir über die Generationen hinweg richtig hinschauen? Was ist mit sexuellen Identitäten? Wir haben natürlich auch das Thema von sozialen Hierarchien, Gruppen. Sind wir sicher, dass wir den Aufstieg tatsächlich jedem ermöglichen? Es gibt so viele Facetten von Diversität und die versuchen wir zu forcieren. Und ich hatte mich immer als Frau auch eingesetzt, zu sagen, sind wir sicher, dass Frauen ihren Raum finden? Und über Beyond Gender Agenda als Initiative von Vicky Wagner, dort als Beirätin, habe ich eben viele der weiteren Dimensionen kennenlernen dürfen. Wir sind dort eine Gruppe, die sich eben für Female Empowerment einsetzen, aber auch sagen, was ist mit Leuten mit Behinderungen? Sind die tatsächlich überall in unserer Gesellschaft, in Politik, in den Unternehmen tatsächlich repräsentiert? Was ist eben mit Leuten aus unterschiedlichen sozialen Herkünften? Was ist natürlich beim Thema Religion und Ähnliches? Und ich versuche ganz konkret, alles zu unterstützen, was wir bei Philip Morris eh machen. Ich versuche bei mir im Bereich natürlich wirklich auch scharf Kennzahlen getrieben zu sagen, erfülle ich da alle Erwartungen? Gebe ich jedem genug Raum? Und über Beyond Gender Agenda lerne ich die ganz praktikablen Sachen kennen. Was sind die Diskriminierungen, unbewusste oder bewusste, die passieren? Und wie schafft man es tatsächlich, die immer mehr tatsächlich auszumerzen?
Ich habe einfach mal eine These oder eine Annahme. Die Tabakindustrie als Traditionsindustrie ist vermutlich ähnlich wie der Handel. Nicht so divers, wie man sich das vielleicht wünschen mag. Was ist da über die letzten Jahre passiert? Wie versuchst du das anzutreiben?
Also kann ich dir nur recht geben. Nee. Also wie gesagt, international sind wir. Tatsächlich beim Thema Frauen, glaube ich, haben wir noch Nachholbedarf. Und wie gehen wir da vor? Wie gehe ich jetzt konkret auch vor? Unser Personalbereich kümmert sich konkret zum Beispiel darum, festzustellen, wo sind denn die Benachteiligungen? Das heißt, sich ganz genau Kennzahlen anzuschauen. Auf welchen Hierarchieebenen haben wir welche Frauen? Wie viele anteilig? Wie entwickeln die sich über die Zeit? Wie lange bleiben die auf einer gewissen Hierarchieebene, aber auch in einem gewissen Grade-Level? Wie entwickeln sich ihre Gehaltsstrukturen? Wir sind das erste internationale Unternehmen, das Equal Pay zertifiziert sind. Das heißt, es kommt einmal im Jahr eine Firma, die tatsächlich komplett bei uns auf den Kopf stellt, um rauszufinden, sind wir tatsächlich divers und sich alle Gehaltsstrukturen anschaut und sagt, haben wir hier tatsächlich die Gleichheit über alle Personen, egal was für ein Geschlecht sie haben. Und dann gilt es eben tatsächlich sicherzustellen, dass man Frauen genauso in Bewerbungsprozessen einbezieht. Dass man die sich vielleicht auch nicht trauen, ermutigt. Dass man sagt, wenn ich Kandidaten habe, die gleich gut sind, kann ich tatsächlich dann mich nicht entscheiden für eine Diversitätsgruppe, die vielleicht unterrepräsentiert ist. Ich achte da bei mir im Themenfeld sehr und dann im Bereich sehr stark drauf. Und dann geht es natürlich auch darum zu sagen, was sind denn die gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten? Und bei uns in Deutschland sind es ganz sicherlich die Betreuungsmöglichkeiten, weil wir in Deutschland wirklich sehr tradierte Systeme haben. Wo können wir als Unternehmen helfen, darüber hinwegzukommen und dann eben eine Brücke zu bauen? Wo können wir irgendwann darüber nachdenken, dass eben auch in Teilzeit es möglich ist, tatsächlich Führungspositionen einzunehmen? Und da versuche ich voranzugehen, mich einzusetzen, mich stark zu machen und habe da aber mit vielen, vielen Kollegen an meiner Seite auch gute Unterstützung. Bei euch, glaube ich, ist es ja auch, ne, auch sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber bei euch ist es ja auch toll. Ihr seid, glaube ich, auch ein sehr diverser Haufen und legt großen Wert drauf, dass das auch so bleibt, richtig?
Wir sind nicht divers genug. Ne? Das ist die ganz klare Antwort. Aber das Thema Diversität und Inclusion hat bei uns eine extrem hohe Priorität. Und wir leben das auch oder versuchen das immer besser zu leben. Ich kann da vielleicht auch mal ganz pragmatische Beispiele nennen. Also wenn wir intern, also selbst Dinge veranstalten oder ausrichten, Kongresse,
Check-ins, Kommunikationsformate, ja, in der halt Repräsentation stattfindet, achten wir immer auf eine Speaker-Bench oder eine Participation-Bench, die divers ist. Ja, und Diversität bei uns inkludiert halt auch Ethnien. Und wir hatten auch schon Veranstaltungen, die waren zwar gender-diverse, aber 100% Caucasian. Ja. Und das ist dann natürlich etwas, wo man dann halt auch merkt, dieses unconscious bias, wie das stattfindet. Als Asiate merke ich das sehr schnell, wenn da halt eine diverse weiße Runde vor mir sitzt, wenn ich das einfach mal so salopp formulieren darf. Nächster Bias, der halt auch sehr schnell stattfinden kann, ist halt auch, dass in der Ethniendiskussion auch bestimmte, ja, ich sag mal, ungewollte, aber existierende Filter stattfinden, ja, und da auch ein gewisser Bias stattfindet. Und da muss man halt auch diffizil und differenziert rangehen, Menschen, die von dieser Desinklusion oder von diesen Erfahrungswerten durch Biases noch nicht so sensibilisiert sind, mitzunehmen, ja, zu sensibilisieren. Ne? Und das ist aber auch etwas, was wir als Kultur bei uns offen führen. Und das ist auch eine Journey, das hört auch nicht auf. Ne? Wenn du ein Thema irgendwie für dich halt erschlossen hast und dich auch verbessert hast und deinen Horizont erweitert hast, ja, dann entdeckst du weitere Themen. Und deshalb ist, ich sage ja, ich sage meinen Kollegen immer, dass Diversity and Inclusion auch nicht einfach so check the flag, ja, ein Projekt, jetzt sind wir damit durch, sondern das ist ein Kulturwert oder ein gemeinsames Miteinander, das wirklich immer wieder trainiert werden muss. Ne? Und dafür gibt es ganz viele Gründe, strukturelle Gründe, Gründe der Herkunft, Gründe der Kommunikation, Gründe der Uninformiertheit, ja, und das ist alles aber auch menschlich, das ist ja nichts, was man verurteilen muss. Man muss bloß, glaube ich, unheimlich aktiv damit umgehen, damit es besser wird. Ich habe mir ja vorgenommen, ja, eigentlich schon letztes Jahr, und das ist mir selber nicht gelungen, deshalb muss ich mich selber auch da mal rügen, ja, bei keinem Panel mehr teilzunehmen, wo nicht mindestens 50% Diversität herrscht. Ja, wie auch immer geartet, also wie gesagt, mehr als Gender, aber und das ist halt nach wie vor eher die Ausnahme denn die Regel. Und ich versuche das halt im Vorfeld schon zu platzieren und damit eigentlich auch schon die Veranstalter darauf aufmerksam zu machen, Leute, ihr müsst mit dran ziehen, weil ich kann ja auch nicht jedes Panels absagen, sondern lasst uns immer gemeinsam gestalten. Ne? Das Schöne ist, früher wäre das vielleicht nicht ernst genommen worden, inzwischen findet es Gehör und jeder ist positiv dem gegenüber gestimmt, ja, das definitiv zu versuchen. Also man muss sich halt einfach wirklich bei jeder Möglichkeit, die sich da ergibt, ja, wieder gemahnen, das Thema wirklich auch sichtbar zu machen und das auch einzufordern. Ja,
ja, ich glaube, da ist dieses immer noch weiter lernen, wie du sagst, neue Dimensionen sich erschließen und dann auch eben in Anführungszeichen mit Betroffenen sprechen. Das ist jetzt, was ich eben sehr viel dann auch über Beyond Gender Agenda mache, dann mit den Beiratskollegen sprechen und sagen, bitte erklärt mir auch eure Alltagssituationen oder die der Gruppen, die ihr repräsentiert, damit ich ganz sicherstelle, dass ich die Bias kenne, dass ich die Diskriminierung kenne und dass ich dann wirklich auch offenen Auges versuchen kann, die zu bekämpfen.
Claudia, ich glaube, wir könnten über diese Themen vermutlich stundenlang sprechen, genau wie damals. Das macht mir wirklich super Spaß. Ich hätte aber noch so ein paar Fragen, die unsere Hörer und Hörerinnen garantiert interessieren. Ich bin ja immer so Fail interessiert und welche Learnings sieht man draus? Wenn du über deine Managerkarriere nachdenkst, was war dein größter Manager- oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
Also tatsächlich bin ich etwas naiv damals nach Österreich gegangen. Ich habe gedacht, ich habe mal Philip Morris gesagt, wir dürfen einmal im Jahr dann ausfüllen, wo wir gern hin möchten. Und ich habe immer gesagt, schickt mich weit weg, ich möchte raus in die Welt. Und dann kam ich nach Österreich. Und dann haben die Kollegen gesagt, du brauchst ein interkulturelles Training. Ich gemeint, Leute, also ich wohne dann in Wien. Und das war tatsächlich ein Fehler und ich bin froh, dass da die Firma auch wirklich durchgehalten hat und gesagt hat, nee, Claudia, du musst da durch. Jetzt gerade, weil ich natürlich auch uns repräsentiere gegenüber Ministerien und Behörden und Journalisten. Und das Training, was ich dann letztendlich doch gemacht habe, war wahnsinnig hilfreich, weil ich hätte in dem Eindruck, dass ich sonst eher ein offener Mensch bin, glaube ich, ganz, ganz viel interkulturell falsch gemacht. Und das habe ich wahrscheinlich in den ersten Wochen, als das Training noch nicht angefangen habe, so konnte ich dann wirklich auf Nuancen mehr achten, auf Unterschiede und Besonderheiten. Und das würde ich jetzt immer auch wieder so machen, egal in welches Land, wenn es das nächste Mal die Schweiz ist. aber eben genauso, wenn ich irgendwann in Asien landen würde, wirklich sich ausgiebig damit beschäftigen. Das ist auch eine Respektsache tatsächlich in dem jeweiligen Land, sich auch dann tatsächlich einzufinden, auch unter den Kolleginnen und Kollegen, die dann ja meistens dann doch in der Überzahl sind. Insofern ein großes Learning, das ich da mitgenommen habe, dass ich da etwas zu blauäugig und ignorant dran gehen wollte.
Die nächste Frage: Welche Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
Also wahrscheinlich würde ich sagen, dass ich erstmal jetzt am Mikrofon ziemlich genau die gleiche bin wie in jedem Meeting und tatsächlich aber auch am Wochenende. Das heißt, ich bin, glaube ich, sehr authentisch. Ich bin immer gleich und damit können meine Kolleginnen und Kollegen immer sehr gut abschätzen, mit wem sie es gerade zu tun haben, was mir wichtig ist. Da gibt es keine Überraschungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe eine gewisse Ruhe, die ist nicht immer da gewesen, aber dann spätestens seit meiner Zeit in der Kernkraft über viele Krisen dann geschult, in vielen Krisenstäben mit besonderen Situationen umgegangen, ist es jetzt so, dass ich in auch sehr schwierigen Situationen einfach sehr ruhig bleiben kann. Das ist insofern gut, dass man, glaube ich, einen klaren Kopf hat, um die Sache zu bewältigen. Aber daneben hat man natürlich auch in Ruhe besondere Eskalationsmöglichkeiten, wenn man dann doch mal beständiger werden muss. Und daneben bin ich, glaube ich, ein sehr offener Mensch und kann deswegen sehr viel lernen, sehr viel Neues mitnehmen. Und das macht mich ganz sicherlich auch aus.
Das würde ich sofort unterschreiben. Und jetzt eine Hands-on-Frage, und zwar das Thema Facebook-Hack. Welche Lösungen oder Features auf unseren Plattformen gefallen dir am besten für dein Business oder dich persönlich?
Also ganz praktikabel tatsächlich, auch wenn es jetzt natürlich eine brutale Funktion ist, aber wir hatten es jetzt gerade wieder erlebt bei den letzten Terroranschlägen in Wien, haben wir sehr schnell versucht, unsere Kollegen da zusammen zu bekommen. Und wir konnten mit Hilfe von Facebook mehr oder weniger innerhalb von 1,5 Stunden eruieren, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sicher sind. Mussten dann quasi nur denen hinterher telefonieren, die tatsächlich jetzt in dem Fall in Wien dann in der Innenstadt in irgendwelchen Hotels sich zwischenzeitlich verbarrikadiert hatten. Insofern eine ganz praktikable, kein Business-Hack, sondern eben im erweiterten Sinne, wenn wir eben auch eine Verantwortung für Leute haben, ist das, glaube ich, jetzt der erste Griff, wenn man in so eine schwierige Situation kommt. Und für die Funktion bin ich sehr dankbar. Und ansonsten, du hast es vorhin gesagt, es geht euch ja um den offenen Austausch und um das offene Miteinander. Und dafür ist einfach Facebook nach wie vor die Plattform Nummer eins.
Vielen Dank. Dann habe ich noch mal als abschließende und letzte Frage. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Wie nutzt du die?
Wahrscheinlich würde ich mit ihm anschließen an die Themen, die wir vorhin gesprochen haben. Also ich finde eben den Diskurs über Verantwortung von Unternehmen sehr, sehr spannend. Und die Frage, welche Schuhe ziehen sich Unternehmen an? Und bei euch ist eben tatsächlich dieser Aspekt sehr spannend. Wie wird man mit den Learnings der letzten Jahre auch Rückschlüsse ziehen auf Veränderungen im Geschäftsmodell mit Blick auf die Demokratie? Und das finde ich total spannend, da zu diskutieren, vielleicht meinen Ansatz zu erklären, aber dann vor allem zu hören, was ihr da in den letzten Jahren auf den Weg gebracht habt und wie ihr euch da auch die Zukunft vorstellt. Das heißt, da würde ich dann Marc in die Richtung löchern.
Das dürftest du auch. Ich glaube, dass er aber auch da vernünftig aufgestellt ist und ich immer wieder erstaunt bin, wie klar er da mit seinen Positionen ist und offen auch für den Austausch, auch für kritischen Austausch. Ne? Die Stunde hättest du, glaube ich, gut genutzt. Liebe Claudia, ich danke dir für dieses super offene, tolle und sympathische Gespräch. Ja, ich könnte jetzt wieder stundenlang weitermachen und hoffe, dass wir aus diesem elenden Lockdown, nicht nur für uns, sondern für wirklich alle Mitmenschen und das auch weltweit, dass wir so schnell wie möglich wieder rauskommen oder einen Lösungsweg finden, damit umzugehen. damit wir auch wieder uns persönlich sehen können. Ja?
Live und in Farbe, da freue ich mich schon drauf. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Total spannend. Danke auch für die Einblicke in eure Denke. Hat mich total berührt. Und insofern wünsche ich noch alles Gute und ganz, ganz bis bald hoffentlich.
Dankeschön. Ich hoffe, der Talk mit Claudia Oeking von Philip Morris heute hat euch gefallen. Also ich fand es unfassbar spannend und aufschlussreich. Und bei Lob, Kritik und Anregungen oder Rückfragen zu allen Themen, die diesen Podcast betreffen, da könnt ihr uns natürlich gerne anmailen. Die E-Mail-Adresse ist dasfacebookupdate@fb.com. Das Facebook-Update in einem Wort geschrieben. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes da und gebt uns Feedback, was wir noch besser machen können und welche Gäste ihr sehen wollt oder welche Fragen euch beschäftigen und bewegen. Und dann können wir das natürlich entsprechend berücksichtigen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert auf dem Podcast-Channel oder der Lieblings-App eurer Wahl. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt uns wohlgeborgen und bis bald. Tschüss.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.